Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier im Podcast geht es um Zukunftstrends, um Digitalisierung, um Führung und ich versuche ja auch immer so ein bisschen diesen Aspekt des, wie lerne ich etwas über Digitalisierung reinzubringen. Und ich habe in den letzten Tagen so ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich eigentlich froh bin, dass ich dieses Thema im Podcast habe und mich in diesen politisch und weltpolitisch sehr unruhigen Tagen und manchmal auch so verwirrenden Zeiten nicht mit einem Podcast rumschlagen muss, indem ich mich mit politischen Themen beschäftige, weil ich glaube, das wäre echt oft irgendwie deprimierend und frustrierend. Und trotzdem kann man das, was da draußen in der Welt passiert, auch nicht komplett ignorieren. Und es gibt ja auch von den Veränderungen, die da passieren, den ein oder anderen Trend und die ein oder andere Auswirkung, die dann doch was mit Digitalisierung und Technologie und Innovation zu tun haben. Und ein Thema, das in dem Zusammenhang gerade bei mir gefühlt irgendwie immer öfter aufschlägt, ist das Thema Daten- und Technologiesouveränität. Und ich finde das total spannend, weil das Thema ist nicht ganz neu. Ich erinnere mich daran, dass ich vor, ich glaube, über 10 Jahren schon mit Wissenschaftlern und Experten im Fraunhofer-Kontext dieses Thema diskutiert habe. Und wir haben damals E-Learnings produziert und da spielte das schon eine Rolle, aber war damals irgendwie so, man sollte vielleicht machen. Und getrieben von der sich rapide verändernden Lage in Amerika und auch mit dem neuen Blick, den wir aus Europa, so habe ich zumindest den Eindruck, aktuell auf China haben, sind es dann eben diese eingangs angesprochenen weltpolitischen Strömungen und Hintergründe, die dieses Thema dann vielleicht aktuell doch ein bisschen relevanter machen, als es in der Vergangenheit war. Und so freue ich mich total darüber, dass wir heute über Technologiesouveränität reden und einen Realitätscheck aus der Cloud machen wollen. Und konkret soll es in der Tat darum gehen, warum solche Tech-Sovereignty heute so wichtig ist und warum sie aber auch noch nicht oder nicht ganz so einfach umsetzbar ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ich konnte einen ganz wunderbaren Gast dafür gewinnen. Heute ist Felix Timmen mein Gast. Er ist Go-to-Market-Expert-Consultant bei Telekom Strategy Consulting und er wird uns Einblicke in eine Perspektive zu diesem spannenden Thema geben. Und lieber Felix, ich freue mich total, dass du heute da bist und ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, ich mich auch. Danke, dass ich da sein darf. Und um mal ganz kurz schon die Perspektive zu drehen, du sprachst ja auch von deprimierenden Themen. Ich glaube, ich finde das Thema super spannend. Ja. Und insofern hat mir der Zeitgeist auch echt ein cooles Thema in die Karriere gebracht.
Ja. Ja, du, bevor wir da reingehen, und bevor wir auch so ein bisschen den Blick darauf werfen wollen, warum das Thema so spannend ist, ich finde es ehrlicherweise auch total spannend, lass uns aber kurz nochmal einsteigen. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so bei der Deutschen Telekom den lieben langen Tag und was ist auch dein Hintergrund?
Ja, super gern. Genau, Felix Timm, nochmal mein Name. Ich wohne jetzt in Berlin, bin vom Background Betriebswirt. Habe meine Karriere jetzt die letzten 10 Jahre im weitesten Sinne im Telco und Tech Space gemacht. Habe damals angefangen in einer externen Beratung, bin dann gewechselt in die, ich sag mal, Berliner Tech Szene. Habe da so 5-6 Jahre, ich sag mal, mein Unwesen getrieben. Meist so ein Spagat zwischen Strategie und kommerziellen Themen. Also immer auch schauend, wie können wir ein gutes Produkt bauen, das der Markt auch braucht, aber dann eher operativ unterwegs gewesen in der Frage, wie man es auch verkauft, also eben das Go-to-Market-Thema. Und bin vor einem Jahr auch ein bisschen getrieben von den Tech-Sovereignty-Themen dann tatsächlich zur Telekom gewechselt, ins Telekom-Consulting und habe da knapp das erste Jahr jetzt auch verbracht im Sovereignty Office, das liegt in der T-Systems selbst und mich insbesondere mit der Frage von Cloud Sovereignty beschäftigt und also das heißt, wie wir die eigenen Produkte da sozusagen dem Zeitgeist entsprechend weiterentwickeln können, aber auch wie wir die im Schaufenster, sage ich jetzt mal, nach vorne rücken können, weil wir glauben, dass da gerade für uns Opportunity liegt. Ja. Genau, und ich glaube, in dem Kontext sind wir uns auch begegnet, ne, auf der Transform-Messe hier. Das ist ja mal so ein bisschen ein Punkt, wo KI und Geopolitik dann ineinander laufen.
Ja. Ja, und jetzt lass uns da genau reingehen. Ja, dieses Thema Tech Sovereignty, ja, mal mehr in der Presse, mal weniger, aber ich glaube, ich bin mir sicher, nicht jede Hörerin und jede Hörer hat so ein ganz genaues Verständnis und auch das richtige Verständnis. Was ist das? Kannst du das vielleicht einfach nochmal ein bisschen definieren, ein bisschen auch abgrenzen? Worüber reden wir hier, wenn wir über technologische Souveränität reden?
Ja klar, ich glaube, da gibt es einfach auch verschiedene Konzepte, die man in der Presse aufgreifen kann. Also wenn man mal semantisch rangeht, Souveränität, das geht ja einfach zurück auf, im Französischen glaube ich, unabhängig sein, selbstbestimmt sein. Und ich finde, das ist eigentlich der richtige Ankerpunkt. Wenn ich selbstbestimmt bin, wenn ich unabhängig bin, das heißt ja im Umkehrschluss, ich habe bei zum Beispiel der Auswahl von Cloud-Anbietern, ich habe Optionen, ich habe die Wahl. Ich hänge nicht von einem Anbieter ab, ich hänge auch nicht von... Das ist ja eine neue Dimension heutzutage. Ich hänge auch nicht von einer Weltregion ab. Ich glaube, so rum sollte man sich der Frage auch nähern, um es einmal zu differenzieren. Es gibt auch die andere Sicht, die sagt, mehr oder weniger, wir sind dann souverän, wenn wir alles auf dem Staatsgebiet der Europäischen Union oder Bundesrepublik Deutschland bereitstellen. Das ist jetzt, ich würde sagen, das ist keine Definition, die ich mir zu eigen mache. Ich glaube, wir sind am Ende ein kleines Land, ja, wenn wir jetzt nur unsere eigenen Technologien, Produkte, Lösungen benutzen wollen, dann ist das wahrscheinlich ein Leben, was dabei rauskommt, was für uns alle sehr mühsam würde. Deshalb, das heißt, aus unserer Sicht tatsächlich die Wahl haben, also Unabhängigkeit durch im Grunde Optionen zur Wahl haben.
Ja, und diese so eine gewisse Selbstbestimmtheit höre ich da jetzt auch raus.
Ja, genau. Im Grunde, dass man diese Wahl auch selber trifft, ja, und nicht eben getrieben ist auch von, oder mal überspitzt formuliert, nicht erpressbar ist, ja. Und das ist, glaube ich, da muss man jetzt keine politischen Anekdoten dranhängen, aber das ist was im Moment viele umtreibt.
Ja, jetzt bist du ja unterwegs im Kontext von Cloud, ja, und das ist auch, glaube ich, das, woran wir das jetzt diskutieren wollen. Es gibt auch technische Souveränität bei anderen Themen, aber wenn wir jetzt speziell mal auf das Thema Cloud schauen, auch hier vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir alle über das Gleiche reden, nochmal so ein bisschen Einordnung von dir, wenn wir über Cloud reden, und dann gibt's da diese tollen Begriffe wie Software as a Service und Infrastructure as a Service und so weiter. Ja. Kannst du uns auch das nochmal einfach kurz einordnen, damit wir einfach sicherstellen, dass jede und jeder sich damit auskennt?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist wichtiges Verständnis, weil sich daran auch ein bisschen die Komplexität vom Produkt erklärt. Ne? Am Ende des Tages, in der Cloud liegen ja unsere Daten, und ich glaube, das ist auch bekannt, ne, Daten, das ist so das Öl oder das Gold der Moderne, gerade auch für KIs, die man dann antrainiert. Also Daten sind wichtig und die liegen einfach oft in der Cloud. Die Cloud wird allgemein unterteilt in eben diese drei Ebenen, Infrastruktur, Plattform und Software, alles dann mit as a Service, also IaaS, PaaS, SaaS. Und die Infrastruktur, das muss man sich einfach vorstellen, so ein bisschen wie der Serverraum, in dem man sich dann einmietet. Plattform as a Service ist dann einen Schritt weiterentwickelt, da sind dann schon so, ich sag mal, die Applikationen vorhanden, um die Daten zu organisieren. Da kann man direkt drauf aufsetzen. Und beim SaaS, dann ist man wirklich in einer fertigen Softwarelösung. Das heißt, zum Beispiel ein CRM oder eine Salesforce-Lösung oder sowas. Und ich würde noch mal ein Beispiel dranhängen, weil ich glaube, das ist ich habe es die ersten Monate auf der Abstraktionsebene schwer verstehen können. Also wenn man sich jetzt mal ein einfaches Beispiel nimmt und sagt, zum Beispiel so ein Baggage-Tracker, den jetzt eine Airline umsetzen möchte, wenn die dafür einfach nur die Infrastruktur mietet, dann müsste sie noch müsste der Systemadministrator dort noch ein Betriebssystem, wahrscheinlich Linux installieren, müsste noch Software installieren, um die Datenbasen zu strukturieren. Das Team müsste den Code selber schreiben, dann umsetzen und wäre dann auch dafür zuständig, die Kapazität zu managen. Ja, also wenn man dann sowas hat wie viele Flugausfälle und plötzlich suchen alle ihr Gepäck, dann crasht die Website und auch diese Spitzen müsste man selber managen. Wenn man dann sozusagen einen Schritt weiter geht zu PaaS, das ist dann wie so ein fertiger Sandkasten. Das heißt, das Betriebssystem ist schon da, die Applikationen, um die Daten zu organisieren, sind schon da. Man kann also einfach seinen Code dann entsprechend in diesem Sandkasten schreiben und der Cloud-Anbieter managt dann auch die Kapazitäten für einen. Das heißt, wenn dann plötzlich ganz viele Kunden eben das Stück Gepäck suchen, dann crasht die Website nicht im Idealfall, sondern der Cloud-Anbieter managt diese Nachfragespitze direkt und SaaS ist dann einfach noch einen Schritt weiter. Das ist dann die fertige Applikation, die dann vielleicht die Airline einfach in der eigenen App oder auf der Website einbettet und da gar nicht viel mit zu tun hat. Hm. Kann man sich vorstellen, wie so drei Service-Level.
Ja, und dieses letzte Service-Level, dieses Software-as-a-Service, das ist das, was wir ja als Privatanwender, ja, als Konsumenten ja in der Regel Tag ein, Tag aus irgendwie fast alle nutzen und kennen, genau. Ja, die anderen Level, aber auch Software as a Service ist ja durchaus dann in einem B2B-Umfeld ja auch relevant. Also in meinem Unternehmen haben wir auch eine ganze Reihe von Software as a Service Angeboten. Wir nutzen aber auch für gewisse Dinge Infrastruktur. Kannst du da aber noch mal ein bisschen auch so noch mal stärker so die Abgrenzung machen, warum das auch in dem B2B-Umfeld und im Unternehmensumfeld, wenn wir dann eben Richtung Souveränität denken, vielleicht nochmal anders sein muss, wie man drüber nachdenkt, ja?
Ja, natürlich. Also das auch im B2C-Umfeld haben wir natürlich wichtige Daten, also meine Bankdaten oder Gesundheitsdaten oder ne, möchte ich auch nicht, dass die zirkulieren, aber die haben in der Regel jetzt keinen strategischen Wert für andere Unternehmen oder für die Wettbewerbsfähigkeit vor Ort, ne? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe gibt es zum Beispiel sensitive Daten, wenn ich jetzt ein Medical Trial mache für ein neues Produkt, dann möchte ich ja nicht, dass die Konkurrenz diese Forschungsdaten auslesen kann und dann Dinge lernt, die sie sonst nicht wüsste. Kann man auch in den Bereich der kritischen Infrastruktur gehen, wenn ich zum Beispiel Stromnetze manage oder die Kundendaten einer Bank habe, dann will ich natürlich nicht, dass die hackbar sind oder dass die einsehbar sind für, ob es jetzt Geheimdienste oder Konkurrenten sind oder, ja. Also da sitzt man natürlich auf super sensitiven, relevanten Daten. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben diese Datenhoheit auch hat.
Ja, wo dann auch entsprechend da der Unterschied eben ist, ja. Was ist da so zu diesem Thema? Und ich hatte das ja schon so ein bisschen angeteasert, auch diese Diskussion wird, habe ich das Gefühl, ja mehr und größer gerade. Was ist da der Status so in Deutschland und Europa? Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Warum müssen wir uns auch mit dem Thema beschäftigen? Oder sollten wir uns damit beschäftigen?
Ja, also wir haben eine sehr, sehr große Abhängigkeit an der Stelle, also wir sind nicht souverän, wir sind abhängig, hin zu den US-Anbietern von Cloud-Lösungen. Das sind halt also AWS, also Amazon, Google Cloud und Microsoft Azure. Die zusammen in der EU haben die einen Marktanteil von 70% im B2B-Bereich, in Deutschland nochmal höher. Das heißt, wir sind, wenn man so will, hat man drei Anbieter, aber sie kommen eben alle aus den USA. Und in den USA gibt es den Cloud Act. Das ist eine Gesetzgebung, der zufolge eben die US-Regierung, wenn sie möchte, auf alle Daten in den Rechenzentren dieser Anbieter durchgreifen darf. Jetzt habe ich es ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn sie möchte, ne? So einfach ist es dann auch nicht. Aber das ist eben schon in unserer heutigen Zeit, ist das ein relevanter Faktor, dass sich viele Unternehmen gerade fragen, je nachdem, wie weit auch Handelskonflikte oder Wirtschaftskonflikte eskalieren, wie sicher sind dann auch meine sensitiven Daten? Wie stabil sind meine kritischen Workflows, wenn eben jemand im Weißen Haus sich auch überlegt, diese drei Unternehmen strategisch gegen uns einzusetzen? Und das heißt einfach, da haben wir einen hohen Pain, einen hohen Druck für eben kritische Bereiche aus der Abhängigkeit rauszukommen. Und demnach ist das einfach ein sehr, sehr aktuelles Thema. Wo stehen wir da? Du auch gefragt, ne?
Ja.
Also was wir, und da muss ich jetzt ein bisschen abstrakt sein, im Sinne, ich darf jetzt ja keine Kundeneinsichten teilen, aber was wir schon wahrnehmen, ist, dass die Diskussion, ich sag mal, die Aufsichtsräte auch vom Großunternehmen erreicht hat. Also das ist ein sehr aktuelles Thema, über das sich viele Gedanken machen. Ich glaube, wenn es darum geht, Schlussfolgerungen zu ziehen, ist man in der Privatwirtschaft noch ein Stückchen vorsichtiger als vielleicht in der Politik. Einfach auch, weil die US-Anbieter haben gute Produkte, ohne Frage. Also die funktionieren sehr, sehr gut. Und eine Cloud-Transformation ist auch nichts, was man mal, ich sag mal, mit drei Mausklicks macht. Das können schon große Projekte sein. Da können auch CTOs, ich sag mal, einen Karriereknick durchkriegen, wenn es schief geht.
Da zuckt man dann, ja. Ist das auch irgendwie auch so, also habe ich denn überhaupt überall eine Alternative oder ist auch so, die sagen, für diese ist eine Kosten- und Leistungsfrage auch, weil die Wahrnehmung, ich bin jetzt kein Großkonzern, ja, aber wenn ich bei mir so die ein oder andere Lösung anschaue, ich wüsste gar nicht, bei manchen wäre es schon klar, dass es auch europäische Alternativen gibt, aber bei manchen würde ich mir auch schwer tun zu sagen, ja, was mache ich denn da alternativ, um die gleiche Performance zu diesem Preis zu bekommen?
Ja, ich würde da mal gerne auf diese drei Ebenen zurückreferenzieren, die wir gerade hatten, ne? Also die IaaS, PaaS und SaaS-Ebene. Ich glaube, wenn es wirklich um Infrastrukturansätze geht, dann gibt es durchaus viele Anbieter auch in Europa, die das im Portfolio haben. Okay. PaaS wahrscheinlich auch. Also da, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr das Commodity-Game in dem Markt. Im PaaS, aber dann besonders im SaaS, wird es dann doch sehr heterogen. Also da haben die US-Anbieter schon eine sehr, sehr starke Vormachtstellung und haben auch eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, ne? Also mit der dann auch neue Software-Applikationen gelauncht werden. Ich glaube, da hat man dann schon den Punkt, dass wenn man wechselt, dass das Leben komplizierter wird. Also man kann ja dann auch Applikationen extern zubuchen, ne? Aber es ist natürlich schwieriger, wenn ich jetzt sozusagen mein einfaches Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt mal ein ERP-System sozusagen, vor allem als kleineres Unternehmen, wenn ich das direkt von meinem Cloud-Anbieter mitbuche, habe ich einen Supplier, das ist relativ einfach zu handeln. Versus wenn ich das von einem anderen Unternehmen dann separat einkaufe.
Ja.
Und dann das wieder zusammenstöpseln muss, an die Daten anknüpfen muss und so, ne?
Ja.
Da wird es dann einfach komplexer.
Das heißt aber, du sagst jetzt jenseits von dieser reinen Dimension dessen, dass das halt nicht im Knopfdruck und einer Entscheidung im Aufsichtsrat getan ist, ja, sondern Zeit braucht, ein Projekt ist und so weiter, heißt das auch nicht notwendigerweise, sind auch nicht immer alle Angebote so da, obwohl einiges da ist, ja. Und ich fand es spannend, wo du gesagt hast, es passiert gerade was, dass diese Diskussionen starten. Das heißt, die eigentliche Welle der Umsetzungen oder so, die kommt aber vielleicht aber noch auf uns zu im nächsten halben Jahrzehnt oder so.
Ja, das ist auch spannend, weil wir uns damit beschäftigt haben, weil auch als Vertriebskanal, ne, Cloud-Verkauf findet auch oft statt über eben IT-Beratung. Mhm. Ob das jetzt von der T-Systems selbst kommt oder von der Accenture oder Capgemini oder wie sie alle heißen. Und da sind die Zyklen schon sehr lange, weil in der Regel dieser Cloud-Migration davor findet er erst nochmal ein umfassendes Strategie- und Planungsprojekt statt. Und da geht es eben genau darum, dann zu schauen, welche Workloads laufen auf der Cloud oder auf welcher Cloud. Wenn ich die jetzt migrieren möchte zu einem neuen Anbieter, welche Schnittstellen muss ich neu aufsetzen? Wie funktioniert das in Zukunft? Also das ist durchaus gerade bei größeren Unternehmen und vielen Systemen, die da dran eingebettet sind, das sind größere Projekte, die auch gerne ein Jahr dauern. Also selbst wer jetzt super schnell gewesen wäre und sich letztes Jahr überlegt hätte, bestimmte Workloads, sagen wir mal 20% der Workloads zu migrieren, wäre heute wahrscheinlich noch nicht operativ durch.
Wenn ich das jetzt trotzdem angehen möchte, ja, also wie kann ich dann darüber nachdenken? Also nehmen wir mal an, ich sage jetzt, ja, ich will das jetzt machen. Ja, dann werde ich mir Partner und so weiter holen, das ist schon klar. Aber wie muss ich da drüber nachdenken und sagen, ja, wie gehe ich das an? Was sind da vielleicht auch so Ebenen, über die ich nachdenken muss, um so eine Reise Richtung technologische Souveränität für mein Unternehmen zu starten und anzugehen?
Als erstes darfst du natürlich mir eine E-Mail schicken oder eine LinkedIn-Nachricht. Ein bisschen Eigenwerbung vielleicht erlaubt. Ja. Aber ich glaube, das Standard-Framework, wie man drüber nachdenkt, ist unterteilt die Sicht in Datensouveränität, Operations-Souveränität und technologische Souveränität. Was steckt da jetzt hinter? Es ist fast selbstredend, ne? Aber bei den Daten habe ich also diese Daten unter Kontrolle. Stichwort Cloud Act gerade angesprochen, ne? Also wenn jetzt die US-Regierung plötzlich auf meine Daten zugreifen kann, dann habe ich ein gewisses Problem mit meiner Datensouveränität. Operations ist auch sehr intuitiv. Habe ich die Operations, bin ich den Operations souverän? Heißt jetzt mal plakativ sprechend, wenn das Rechenzentrum in Russland steht, ist es vielleicht in den Operations auch in der Hand vom KGB oder ich glaube, das heißt heute anders, ne? Aber dann bin ich da auch nicht souverän. Also wo sitzen die Operations am Ende des Tages? Und dann gibt's die trickreichste Frage der technologischen Souveränität. Da schaut man dann in die Hardware, in die Software rein und in der Hardware liegen diese ganzen schönen Chips, von denen gesprochen wird, die CPUs, die GPUs, die TPUs und wie sie alle heißen. Da ist es eigentlich am schwierigsten. Ich glaube, da mit Operations kann man sich jetzt intuitiv ausmalen, wenn das im Grunde die Cloud, sage ich jetzt mal, im eigenen Land oder in der EU steht, dann ist man da relativ sicher. In der Technologie haben wir in Europa bei vielen Komponenten in der Hardware einfach nichts richtig im Angebot oder wenig. Und selbst wenn, dann kommt eben hinzu, dass, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Auto, wenn die Komponenten alle aufeinander eingestimmt sind, also wenn der Reifen zum Auto passt, dann fährt das Auto besser. Und wenn ich jetzt, mal extremes Beispiel zu machen, wenn ich jetzt auf einen Traktor den Porsche 911er Reifen setze, dann fährt er nicht. Ja, also Komponenten, die in sich aufeinander abgestimmt und durchoptimiert sind, haben wir nach meinem Kenntnis in Europa heute nicht im Angebot.
Da haben wir eine längere Aufholjagd jetzt vor uns. Also du sagst, ein mit auf sozusagen auf dieser dritten Ebene, auf dieser Technologieebene mit eben den Bauteilen, die aus Asien oder USA bereitgestellt sind, sozusagen Operations bereitzustellen und darauf dann meine Daten zu hosten, sagst du machbar, ja, Planung und so weiter, ja. Aber dieses letzte Ding, das ist eher, also diese Technologie- und Hardware-Seite ist eher doch was für, ja, wahrscheinlich ein halbes Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt, bis wir da eine unabhängige Lösung, wenn denn überhaupt, hinbekommen.
Ja, wenn man jetzt sagt, vollkommen unabhängig, dann ja,
genau. Ja, genau. Ja, genau.
Also man kann immer drüber streiten. Ich glaube, das war der SAP-CEO, der es auch gesagt hat, wie wichtig ist es jetzt, mein Stück Blech, das jetzt aus China oder den USA kommt oder nicht.
Ja. Jetzt ist es ja durchaus auch so, dass es hier Anbieter gibt in diesem Markt, die versuchen sich da auch ganz klar als so ein souveräner Datenanbieter zu positionieren. Wie ist da deine Perspektive im europäischen Markt? Ich glaube, ihr macht das ja durchaus auch von der Telekom aus. Kannst du da so ein bisschen, also jetzt kein Marktassessment uns geben, aber so ein bisschen einfach so ein paar Highlights vielleicht geben, was da passiert auf der Anbieterseite?
Ich sag mal, die spannendsten, die wir so mit beobachtet haben, neben uns selbst, sind die Stacket von der Schwarzgruppe und die OVH aus Frankreich. Mhm. Und wir haben jetzt auch rebranded, das heißt jetzt T-Cloud, beziehungsweise T-Cloud Public. Darunter haben wir jetzt unser proprietäres Offering am Markt. Und mit der Stacket, ich würde sagen, Konkurrenz verlebt das Geschäft. Also die machen ihren Go-to-Market ziemlich gut. Also das für uns auch immer ein Stück weit inspirierend. Dürfte auch vielen Begriff sein, die da unterwegs sind am Markt. Genau, und OVH aus Frankreich gibt es tatsächlich schon länger. Auch ein ganz interessanter Anbieter, weil die, soweit ich weiß, eben auch die Technologieebene europäisch zu beantworten versuchen.
Aber das heißt, also ich meine, allein die Tatsache, dass du jetzt nicht zucken musstest und sagen musstest, oh, europäische Anbieter, sondern dass da ja drei doch große sind und das sind ja auch nicht die einzigen, zeigt ja durchaus, dass wenn ich das machen möchte und wenn ich das ernst nehme und mich auf diese Reise begeben möchte, ich habe in Europa und auch in Deutschland mit euch von der Telekom und mit der Schwarzgruppe, habe ich ja sogar in Deutschland Angebote, die ich nutzen kann. Das heißt, es ist, also daran scheitert es dann erstmal zumindest für Daten und Operations nicht.
Exakt, genau. Also es gibt durchaus Optionen und
Wo geht da? Wir haben ja so ein bisschen schon jetzt ein paar Mal drüber geredet. Das ist ja nichts für die nächsten 4 Wochen, das ganze Thema. Wo geht das hin? Also wo befinden wir uns auch auf der Reise? Wie lang wird uns das Thema umtreiben? Wie wird uns dieses Thema umtreiben? Was ist da so deine Einschätzung? Und ich weiß, das ist so ein bisschen Glaskugel lesen, aber trotzdem fände ich das durchaus spannend, weil du dich ja auch sehr intensiv mit beschäftigt hast. Also was kommt denn da jetzt auf uns zu?
Ja, also die zwei Extreme im Meinungsspektrum sind ja die einen, die sagen, ja, wenn Trump mal wieder AD ist, wird die Welt wieder gut und toll und schön, im Sinne, wir müssen uns da keine Sorgen machen. So das andere Extrem, und da würde ich mich mal eher hin verorten, ist, die sagen, wir erleben eine Deglobalisierungswelle, die jetzt schon länger läuft. Das fing an wahrscheinlich mit Xi Jinping, der in China übernommen hat, mit Stichwort Brexit, Stichwort Trump 1, Stichwort Inflation Reduction Act. Spiegelbild ist auch in Europa. Wir haben jetzt ja auch hier keine Trophäen gewonnen dafür, dass wir so einfach Freihandelsabkommen geschlossen hätten die letzten 10, 20 Jahre. Ne? Also ich glaube, da ohne dass ich das jetzt schön fände, aber der Trend ist eher in eine Deglobalisierung an der Stelle. Und ich glaube, viele sind einfach, die Unternehmen sind super happy mit Service und Performance und Pricing am Ende der US-Cloud-Anbieter. Ich glaube aber, wenn man sich jetzt diesem Thema verschließt, dann geht man da ein strategisches Risiko ein. Und ich glaube, würde ich im Aufsichtsrat sitzen, ich hätte Bauchschmerzen, wenn ich da nicht mir gut überlegen würde, wie ich mich nach vorne aufstelle. Also ich glaube tatsächlich, das wird uns weiter beschäftigen nach vorne. Ich glaube auch, das dürfte für uns als Unternehmen und insofern habe ich einen gewissen Optimismus in dieser Weltlage.
Ja, aber das heißt im Prinzip sagst du sozusagen, also eigentlich ist dein Ratschlag eigentlich schon fast, also beschäftigen muss man sich damit, wie viel man dann umsetzt und wie schnell und wie dringlich das ist und so weiter, ist in diesem sehr turbulenten weltpolitischen Zeit, sei mal dahingestellt, aber einen Makrotrend siehst du schon hin zu dieser Deglobalisierung, also das habe ich sehr stark rausgehört, der sich jetzt auch
genau.
nicht...
Genau.
Wo jetzt ja keine Anzeichen sind, dass es sich umdreht, ja, vielleicht mal verlangsamt und dann wieder beschleunigt oder so, aber irgendwie die Richtung ist ja schon recht stabil seit 2 Jahrzehnten eigentlich fast.
Leider ist das so, ja.
Ja. Wenn du so an die Stimmung jetzt bei den europäischen ja Cloud- und Tech-Anbietern und dem darundrum entstehenden Ecosystem auch denkst, ist das so eine Goldgräberstimmung schon? Ja? Oder ist das, weil ich hatte ja vorhin gesagt, das Thema ist für mich irgendwie nicht so ganz neu, ja, aber die letzten, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre war es dann doch immer irgendwie kein so ein Riesenthema. Und sind wir da sozusagen so die Stimmungslage in der Branche, ist die so, dass wir da jetzt schon in den Goldgräberzeiten sind und das wächst wie verrückt? Oder würdest du sagen, so, wir freuen uns, dass es losgeht und es geht los und da passiert was, aber so ganz durch die Decke muss noch kommen?
Muss noch kommen.
Ja. Muss noch kommen?
Also, okay. Genau. Also es ist ja ein super CapEx-heavy Game am Ende des Tages. Ne? Deshalb, ich glaube, gerade auch bei uns, wo jetzt auch, wenn man so auf die Startup-Szene guckt, Kapitalzugang schwieriger ist als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Wäre jetzt, glaube ich, Goldgräberstimmung zu viel gesagt. Und das erklärt auch, wieso zum Beispiel die in Deutschland sich hauptsächlich dahingehend arbeiten, eine Schwarzgruppe oder ein Telekom-Konzern sind, weil da einfach auch das Kapital dafür da ist. Ne?
Ja, weil die einfach entsprechend groß sind, dass die sich das den Schuh anziehen können, sowas aufzubauen.
Ja. Weil ich glaube auch die Zahlen, die man dann liest, ne, also ich glaube nicht, da bist du ja schnell in einfach Milliardenbeträgen.
Ja.
Also das leistet kein kleines Unternehmen über Nacht. Und ich glaube, die Goldgräberstimmung kommt, aber ich glaube, bis man das in der Topline merkt, gib uns noch mal 2, 3 Jahre und dann können wir wieder sprechen.
Ja, okay. Aber das ist, ich glaube, das ist jetzt ja, wenn ich so an unsere Hörerinnen und Hörer denke, sozusagen, das ist ja immer ganz gut, sich mit so Themen nicht zu früh zu beschäftigen, aber auch nicht zu spät. Und vielleicht ist das gerade dann heute auch mal ein guter Zeitpunkt gewesen, hier in technologische Souveränität ein bisschen tiefer zu gehen. Wenn du so ein bisschen ja nochmal Revue passieren lässt, was wir heute diskutiert haben. Wir sind ein bisschen mit meiner negativen Stimmung eingestiegen über das Weltbild. Ja, ich weiß, Entschuldigung, eigentlich gar nicht meine Art. Ja, was sind so vielleicht für unsere Hörerinnen, für unsere Hörer, die ja häufig ja so digitale Umsetzer oder Führungskräfte in Industrieunternehmen sind, in der Wirtschaft da draußen, was sind so 3 Sachen, die man sich merken kann, die man vielleicht aus der heutigen Diskussion einfach auch mitnehmen kann?
Ja, also ich mach mal was Untypisches, ich mach mal 2 Dinge.
Ja.
Ich habe mal gelernt, alle guten Dinge sind 3, aber ich mach mal 2. Das eine sage ich jetzt mal mehr aus so einem Bildungsauftrag oder sowas heraus, weil es mir wichtig ist oder mder mich auch nervt. Ich finde Sovereignty, das hat nichts mit Wirtschaftsprotektionismus zu tun. Und so nehme ich es in der Presse, Berichterstattung oft wahr, und das finde ich nicht hilfreich. Das hilft uns nicht, das hilft dem Rest der Welt nicht. Also es geht darum, die Wahl zu haben, es geht darum, unabhängig zu sein, es geht darum, Multisourcing zu machen und Multisourcing auch geografisch zu verstehen. Das ist für mich also das Wesentliche dahinter. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich das einmal als solches auch abspeichert. Ja. Also das ist mal das eine, was ich nochmal aufgreifen wollte. Und das Zweite einfach, was ich sagen möchte, jetzt drüber nachdenken, mit Ruhe und Fokus. Ich glaube, abwarten, zu lange abwarten, aussetzen sollte man das Thema nicht. Dann kann es einem auch irgendwann in die Ohren fliegen.
Und also dann, das ist so ein bisschen diese Kerbe, ja, die du schon hattest. Ja, man muss sich damit beschäftigen.
Ja, und das heißt nicht, dass man jetzt morgen wirklich sämtliche Workloads migriert oder dergleichen, aber man sollte eine Strategie haben für den Fall der Fälle.
Ja, cool. Vielen Dank. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich auch eventuell noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast?
Ja, tatsächlich, ja. Ich habe drüber nachgedacht, was ich jetzt aus meinem Bücherregal sozusagen zitieren darf. Aber was ich sehr mochte, es ist eigentlich so ein Klassiker, ist glaube ich schon über 20 Jahre alt, Confessions of an Economic Hitman. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es zeigt ja so ein bisschen auf, wie auch ja vor allem im letzten Jahrhundert Individuen oder Berater in den aus den USA heraus eingespannt wurden, um weltweit eigentlich Länder in Abhängigkeiten zu bewegen. Und man kann dann darüber streiten, wie weit das Conspiracy ist oder nicht, aber ich finde, es legt eigentlich ganz nett dar, wie so systemische Abhängigkeiten entstehen. Und ich glaube, das ist interessant, mal drüber nachzudenken, ob man es denn glaubt am Ende oder nicht. Das sei dann allen überlassen.
Super spannend, kenne ich nicht. Ja, kommt jetzt auf meine Leseliste. Und für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, packe ich das natürlich in die Shownotes, genauso wie den Link zu Felix, damit Sie ihn kontaktieren können, wie er es vorhin angeboten hatte. Ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, danke für, ich fand eine sehr lehrreiche halbe Stunde. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer auch. Und ja, Felix, danke für deine Zeit und für die coolen Einblicke.
Ja, ich sag danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.